Ultraviolett. Eine Stunde Feminismus, Popkultur und Politik. Auf Herz 87.9.
Heute mit einer ganz besonderen Sendung, und zwar mit einem kleinen Mashup zwischen Ultraviolett und Kunststoff, dem Comic Talk.
Wir vom Kunststoff Comic Talk, das ist einmal
Nina
und ich, Linda. Der Kunststoff Comic Talk, der findet bei Herz 87.9 zweimal im Monat statt. Und dort, wie es der Titel sagt, unterhalten wir uns über Comics. Und da haben wir allerdings schon festgestellt, wenn wir unsere Sendungen haben, dass sie teilweise autorentechnisch meist sehr männerdominiert sind.
Ja, ich hatte den Fall, dass ich einfach eine Frauenfolge machen wollte und es waren mir einfach keine Comics. Also ich hatte nicht genug Comics dafür da.
Und das ist auch unter anderem der Anlass, warum diese wunderbare Sendung hier jetzt stattfinden wird. Wir sprechen heute über Feminismus in der Comic-Szene und über feministische Comics, weil es eben auch in dieser Szene wie auch in anderen Unterhaltungsbranchen sehr, sehr wichtig ist und auch in den letzten Jahren es große Aufschreie gab, was an sexueller Belästigung in der Szene stattgefunden hat.
Ja, und wie das alles so war, was alles passiert ist, darüber reden wir gleich hier bei Kunststoff, Ultraviolett, alles zusammen. Wir reden gleich über Feminismus in der Comic-Szene bzw. feministische Comics.
Mit dem Blick auf die großen amerikanischen Verlage, hier sprechen wir einmal von Image Comics oder Dark Horse Comics, wenn man sich dort einmal anschaut, wer dort alles vertreten ist, sind hauptsächlich männliche Autoren. Und es ist auch leider so, dass die amerikanischen Verlage sehr, sehr großen Einfluss auf die deutschen Verlage haben. Heißt, alles, was irgendwann in den Staaten rauskommt, das wird auch hier rauskommen, irgendwann. Und diese ganzen Firmen, diese ganzen Organisationen, diese ganzen Comicverlage sind natürlich auch, haben nur Männer in den oberen Riegen.
Genau, und dann, man kennt das, Männer fördern Männer, also ne, man liest bzw. man sieht das, was man selber ist und pusht die halt. Und das ist halt ein sehr, sehr großes Problem, wenn wir hier in Deutschland einfach das bekommen, was in Amerika so ein bisschen passiert oder was in Frankreich so ein bisschen passiert, was in Japan ein bisschen passiert, und dann kriegt man halt hier eine Männerwelle.
Und Nina, du hast ja auch mal versucht, eine Comic-Sendung zu machen mit auch ausschließlich ComiczeichnerInnen. Und du bist gescheitert.
Genau, ich habe einfach mir gedacht, ach Panini, ich will mal Superheldinnen-Comics machen mit weiblicher Besetzung, hinter den Kulissen sozusagen, Autorinnen, Zeichnerinnen. Und ich habe wirklich die Neuerscheinungsgeschichten halt mir angeguckt und dachte mir so, Alter, ich krieg keine 5 Comics zusammen. Ich krieg noch nicht mal 3 Comics zusammen. Entweder ist dann halt vielleicht mal die Letterer sind weiblich oder die Redaktion ist meistens bei so Marvel und DC sind viele weiblich Redakteurinnen halt dabei, aber halt die Schaffenden, halt die tatsächlich schreiben und zeichnen und so weiter, das sind halt meistens tatsächlich Männer.
Und es gibt auch nur wenige Zeichner, die auch bewusst von sich sagen, dass sie auch eben darauf achten, dass sie zum Beispiel in ihren Team auch eine ausgewogene Quote überhaupt haben, denen das auch wirklich bewusst ist. Man könnte auch vielleicht so ein bisschen sagen, dass sich in den letzten Jahr, nicht mal in den letzten Jahren, aber im letzten Jahr so ein bisschen was getan hat, dass zum Beispiel Zeichnerinnen wie Tilly Walden dann doch irgendwie, die normalerweise solche Indie-Comics gezeichnet haben, jetzt auch große Projekte haben, die dann vielleicht irgendwann mal bei Image Comics oder Dark Horse Comics rausgebracht werden, aber auch nur, weil die Person, mit der sie zusammenarbeiten, bei diesem Verlag ist und sowieso schon riesengroße Titel rausbringt.
Ja, das ist bei Indie-Verlagen, vor allem hier in Deutschland, wesentlich einfacher. So einen Verlag stellen wir euch gleich vor, und zwar den Jaja-Verlag, worum es da geht, warum wir da den Fokus setzen, darüber reden wir gleich.
Ultraviolett.
Wir hatten ja gerade angesprochen, dass in kleineren Verlagen es viel einfacher ist, ohne viel darauf zu achten, dass man Comics von Comicschaffenden sich schnappt, die nicht von einem weißen Cis-Mann geschrieben und gezeichnet wurden. Das ist vor allem beim Jaja-Verlag der Fall.
Aber wie passiert das, dass ein Verlag so breit aufgestellt ist, was Künstlerinnen und Künstler angeht? Wir haben mit der Verlegerin Annette Köhn gesprochen und haben sie gefragt, wie sie die Comics auswählt, die in ihrem Jaja-Verlag erscheinen.
Also gute Themen sind gut, aber die Hauptsache liegt tatsächlich auf dem Strich, sage ich immer. Und ja, das ist eigentlich das, was ich mir als erstes angucke, was mir ja auch ins Auge fällt. Also so die Bilder. Und das, so geht es mir auch als normale oder als generell Comicleserin. Wenn ich einen Comic aufschlage und mir fallen die Zeichnungen, dann habe ich Lust, das zu lesen. Ich würde jetzt nicht irgendwie anfangen zu lesen und mir dann die Zeichnungen anschauen. Das geht ja auch gar nicht. Und darum ist es schon mal ein ganz hartes Kriterium, was am Anfang steht, weil es kommen ja auch Leute mit super interessanten Themen, die so, oh ja, das wäre jetzt perfekt, zu diesem Thema einen Comic zu haben und auch so diese politische Haltung, die da vielleicht dahinter steht, mit einzunehmen und super toll, aber die Zeichnungen sind furchtbar. Und dann geht es halt einfach nicht.
Auf der Seite vom Verlag bist du natürlich da an oberster Stelle als Verlegerin, aber es sind halt auch ein paar fleißige Bienchen, wie du sie nennst. Das sind dann die Mitarbeiterinnen des Verlags?
Also es gibt eigentlich immer eine weitere Person, Praktikantin. Und dann gibt es eben die Ex-Praktikantinnen, die nennen wir dann hier Assistentinnen.
Das sind ja auch.
Das sind nämlich die Senior-Assistenten. Die erste Praktikantin, Sarah. Die lacht.
Es sind ja aber dann auch nur Mitarbeiterinnen. Ist die deutsche Indie-Comic-Szene oder die Indie-Comic-Verlagsszene weiblicher oder würdest du sagen, das ist gut durchmischt oder da bräuchte man auch eine Quote?
Also, ich sage immer, bei meinen Autoren ist es ziemlich ausgewogen.
Ja.
Männlich-weibliche Autoren. Und da muss ich nichts machen mit Quote. Für ein Praktikum bewerben sich meistens weibliche Studierenden. Aber heute ist der erste Tag von Praktikant Franz.
Ein Mann. Oh mein Gott.
Ja.
Da bricht die Linie der Frauen.
Ja, aber das ist ja, wir ergänzen uns bestimmt wunderbar.
Ist es denn überhaupt so eine Sache, worauf man achtet, dass man sagen will, oh, das fällt jetzt total auf in der Comic-Szene, dass das irgendwie nur hauptsächlich irgendwie wie Männer sind? Ist das überhaupt ein Thema oder würde man sagen, so, nee, das ist ja eigentlich so, wenn man so auf den Buchmessen ist und sich das anschaut, ist das eigentlich nicht nennenswert?
Also es hat rumort und es kippt, also so in Richtung mehr Weiblichkeit oder mehr Feminismus in der Comic-Szene. Weil, ja, da zum Beispiel gab es jetzt hier diese schöne Ausstellung Vorbilderinnen am Museum für Kommunikation. Und es gibt immer mehr berühmte Comiczeichnerinnen. Es gibt auch berühmte Verlegerinnen. Also es kommen mehr Frauen in die oberen, was weiß ich. Ja, aber vom Lesepublikum wüsste ich es jetzt nämlich auch nicht so richtig. Da würde ich jetzt gefühlt auch einfach sagen, es ist 50-50. Wie das dann alles aussieht, werden wir dann nächstes Jahr sehen auf den Messen, glaube ich. Aber es hat sich auch echt was getan, so in 1,5 Jahren.
Das Interview mit Annette Köhn in voller Länge findet ihr auf unserer Seite www.radioherz.de. Im Interview haben wir mit ihr noch darüber geredet, wie sie die Corona-Pandemie empfunden hat und wie sich die Corona-Pandemie vor allem auf den Jaja-Verlag ausgewirkt hat. Außerdem haben wir mit ihr noch über ihren Comic Verlagswesen geredet, in dem sie ihren Alltag im Jaja-Verlag vorstellt.
Annette meinte, dass viel passiert ist in der Comic-Szene in Deutschland. Zum Beispiel, dass es einen neuen Preis gibt für die Indie-Comics, der Ginkgo Award. Denn Indie-Comics-Schaffende würden die deutsche Comiclandschaft um neue und diversere Geschichten, Themen und Perspektiven bereichern und sie so aktuell, relevant und eben auch nahbar halten, so das Mission Statement des Ginkgo Awards. Was das eigentlich mit diesem Ginkgo Award auf sich hat, das hört ihr gleich.
Und jetzt reden wir darüber, warum es überhaupt nötig ist, Feminismus in der Comic-Szene ein bisschen zu pushen, weil es gibt sehr viele Fälle von Sexismus, leider.
Wir hatten es schon am Anfang der Sendung angedeutet, ein paar Beispiele genannt, dass bei ganz großen Verlagen es schon Zeichner gab, die auch so ein bisschen im Rahmen der MeToo-Bewegung da einmal gezeigt wurde, was die eigentlich alles angestellt haben. Es haben sich immer mehr Frauen dann zu Wort gemeldet und da ist einiges ans Licht gekommen, ob es übergriffiges Verhalten ist, sexuelle Belästigung, oft, dass einfach die eigene Machtposition in einem Verlag ausgenutzt wurde. Bei den Erfahrungsberichten ging es dann auch oft darum, dass eben junge Zeichnerinnen sagen, ja, ich war 17, 18, wollte Comics zeichnen und dann war da auf einmal dieser bekannte Zeichner mit seinen 37 Jahren, der dann auch mit mir in eine Beziehung eingegangen ist, aber dann auch nicht mit ihr, sondern auch mit mehreren Frauen. Und das war halt auch ein großes Thema, zum Beispiel dieses Grooming, was da stattfindet.
Ja, und Konsequenzen?
Konsequenzen gab es fast gar keine. Ja. Also es gab ein Verlag, der ein Statement abgegeben hat, das auch sehr halbherzig war, im Sinne von, naja, wir mochten den eh nicht, wir wussten jetzt nicht, dass der auch so übergriffig geworden ist, was auch so ein bisschen erbärmlich war. Es gab einen Fall, da hat es gar keine Konsequenzen gehabt. Das war wirklich einer, der im Vorstand sitzt und erst 10 Jahre später dann man gesagt hat, naja, vielleicht kicken wir den mal irgendwie so raus. Bei einem sehr, sehr, sehr bekannten Zeichner, den Namen werde ich jetzt nicht nennen, der hat sich, ja, der hat die Staaten quasi verlassen und lebt jetzt in Berlin und zeichnet dort fleißig weiter.
Ja, das ist dann halt so, ja, die Konsequenzen in der MeToo-Bewegung. Man regt sich auf und es passiert einfach nichts. Aber man muss auch gar nicht so weit weggucken, wenn man über Sexismus in der Comic-Szene redet. Du hast auch sehr viel jetzt, Linda, rausgefunden zum Thema Angoulême. Angoulême, für Nichtskenner, das ist der größte Comic-Festival hier in Europa und das hat eine jahrzehntefassende Tradition schon, dieses Angoulême-Festival. Und was da passiert ist, erzähl mal, Linda.
Und zwar wurde letztes Jahr erst, also 2020, sollten diverse Künstler für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden. An dieser Stelle benutze ich bewusst nicht die binäre Form, denn diese ganze Veranstaltung, dieses Comic-Festival in Angoulême, hat eine Liste publiziert von 30 Künstlern. Und die Betonung liegt auf Künstlern. Es war nicht eine einzige Frau dabei und das hat natürlich auch einen riesengroßen Aufruhr gegeben. Das Festival, die Festivalveranstalter selber sind auch nur Männer, haben das auch so ganz halbherzig versucht zu begründen nach dem Motto, naja, irgendwie gibt es auch nur Männer, die halt irgendwie Comics zeichnen, was natürlich dann auch wieder für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Es gab viele Sexismusvorwürfe, es gab viele Boykottaufrufe, es gab Zeichner, die dann gesagt haben, okay, wir wollen einfach zu diesem Comic-Festival eigentlich nicht mehr hingehen. Das passiert aber nicht nur in Frankreich, sondern auch direkt quasi bei uns hier in Deutschland.
Genau, ein Beispiel davon war 2018 gab es einen mega Aufschrei um den E-Com-Preis, also der Independent Comic-Preis. Da war das Problem, dass die Jury war fast hauptsächlich männerlastig. Es gab eine weibliche Jurymitgliederin und die hat dann halt nachgehakt, warum nur ich? Gibt es keine anderen? Und dann gab es halt Streit, vor allem auch so eine öffentliche Schlammschlacht, wo alle Beteiligten sich irgendwie zerfleischt haben fast. Aber daraus ist halt auch vielleicht was Schönes entstanden, nämlich Ginkgo Award.
Genau, der Ginkgo Award, der auch eben einmal interdisziplinär ist, auch inklusiv wirklich ist und sich an aufstrebende, unbekannte KünstlerInnen wendet, die unterstützt, denen auch eine Plattform auf jeden Fall gibt. Comiczeichnerin Eve J, die eben aufgezeigt hat, dass diese Jury nur aus Männern irgendwie besteht, die sogenannte Comic Solidarity gegründet. Das ist eben diese Community, die auch hinter diesem Ginkgo Award auf jeden Fall nochmal stellt. Warum wir hier auch Feminismus auf jeden Fall in der deutschen Comic-Szene brauchen, das zeigt auch die Zeichnerin Sarah Burini in ihren Webcomics. Einmal Das Leben ist kein Ponyhof oder Nerd Girl, was so eine überzogene Superheldin ist und zeigt dort auch so ihre eigenen Erfahrungen, was so sexistisches Verhalten in der Comic-Szene angeht, auf.
Und nicht nur von Verlagen auf Künstlerinnen oder sowas gesagt, brauchen wir Feminismus, sondern auch in unserem alltäglichen Zusammenleben, weil das zeigt auch sehr viel so in Messen, Comic-Messen, da wird auch sehr viel übergriffig gehandelt.
Geht also nicht nur von männlichen Comic-Kollegen irgendwie so Sexismus aus, sondern auch von den Fans und den BesucherInnen, die auf so eine Messe gehen. Und wenn es zum Beispiel da anfängt, dass sich ein Besucher bei einer Comiczeichnerin einfach nur obszöne Zeichnung wünscht, die von einer Zeichnerin, die eigentlich gar nichts mit sowas am Hut hat. Und das geht aber auch unter den Fans so weit, dass viele CosplayerInnen, dass da so eine Grenze überschritten wird, dass man sie einfach anfasst für Fotos, dass man jetzt erst angefangen hat zu sagen, okay, man muss die erst fragen und auch dann erst dürfen die ein Foto machen. Und die Comic Invasion Berlin hat eben auch darauf reagiert, dass es viele Übergriffe gab, dass es sehr viel sexistisches Verhalten gab und hat den sogenannten Berlin Code of Conduct ins Leben gerufen. Das heißt, wenn sich jemand daneben benimmt, wird der ausgeschlossen.
Das finde ich auch ganz gut. Ist zwar dann halt so eine harte Maßnahme, aber man sieht Konsequenzen, wenn man halt nur darüber redet, hat das einfach keine Konsequenzen.
Auch jetzt wurde dann auch quasi eine Ansprechpartnerin benannt, an die man sich auch wirklich direkt wenden kann, damit sich so eine Beschwerde nicht irgendwie verläuft. Und es wird auch vorab schon ein bestimmtes Verhalten einfach erwartet. Und das ist auch nicht im Sinne von, achtet darauf, dass ihr nicht angefasst werdet oder meldet das, sondern die sind da wirklich strikt und die sagen, verhalte dich rücksichts- und respektvoll in Wort und Tat, nimm Abstand von erniedrigender Diskriminierung. diskriminierender oder belästigender Sprache und Verhalten. Achte auf deine Umgebung und die anderen Teilnehmenden. Mache die Veranstaltenden oder andere Anwesenden darauf aufmerksam, wenn du eine gefährliche Situation, jemand in Bedrängnis oder Verletzungen dieses Verhaltenskodex bemerkst, selbst wenn sie zunächst belanglos erscheinen. Also hier auch eine Sensibilisierung.
Genau, da bleibt das einfach nur zu sagen, achtet aufeinander, wenn man auf solche Messen irgendwie unterwegs ist, wenn ihr das seht, ne, wie es halt schon im Kondom, achtet auf deine Umgebung, achtet auf deine anderen Leute um dich herum und sag einfach Bescheid, wenn irgendwas passiert.
Ultraviolett.
Als Mann das Patriarchat in Frage stellen und den eigenen Platz im Feminismus suchen, das hat Illustrator und Comiczeichner Max Hillerzeder in seinem Comic Poison Paradise getan. In Poison Paradise geht es einmal um die Apokalypse und wie eine Gruppe versucht, Gott, den alten weißen Mann, zu stürzen.
Hillerzeder zeigt kritisch auf, wie patriarchale Strukturen in Religion verankert sind und welche Wirkung der Male Gaze auf historische Ereignisse hat. Wir haben ihn gefragt, was ihm wichtiger war, als er Themen wie Patriarchat, Feminismus, Sexismus oder Geschlechteridentität in seinem Comic behandelt hat.
Also was mich ja hauptsächlich beschäftigt hat, ist ja die Rolle, die ich selber spiele. Also als Mann im Patriarchat und im Feminismus muss man ja auch irgendwie erst noch eine Position finden, die irgendwie Sinn macht. Also das sind so die Gedanken, die mich auch, also worum es so ein bisschen geht. Also der Comic hat jetzt auch nicht wirklich Antworten parat. Das muss ich vielleicht auch immer mal betonen. Also es ist jetzt keine Abhandlung. Ich habe nicht wirklich vielleicht keine wirklichen Lösungen parat und so. Es ist wirklich insgesamt, sind das die Überlegungen, die ich mir gemacht habe. Erstmal natürlich persönlich als Mann hat man vieles aufzuarbeiten, aber man will ja auch alle anderen Leute im feministischen Kampf nicht alleine lassen. Trotzdem muss man die Balance finden, inwieweit man Sachen übernimmt oder eben die Arbeit, die schon gemacht wurde, als inwiefern man sich bedient bei anderen Leuten und so. Aber wie gesagt, also das sind ja meine Hauptüberlegungen auch zusätzlich zu dann der ganzen Sache eben als Mann. Körperlichkeit, Sexualität, da gibt es ja vieles aufzuarbeiten und also da sind sehr viele Themen, die einfach gleichzeitig passiert und das war auch, glaube ich, so ein bisschen der Hauptgrund, warum der Comic entstanden ist, um das für mich so ein bisschen zu strukturieren und ein bisschen zu gucken, was sind denn überhaupt die Themen und was muss man überhaupt angehen und jetzt erst im nächsten Schritt dann vielleicht versuchen, so die Antworten drauf zu finden.
Ich habe auf Instagram gesehen, dass dein Comic Poison Paradise auch einem Sensitivity Reading unterzogen ist. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was das ist und wie es dazu gekommen ist.
Also prinzipiell, glaube ich, gibt es das auch noch nicht so sehr verstärkt im Comic. Also das ist halt eine Sache, die viel schon gehäuft langsam im Verlagswesen passiert oder zumindest bei den guten Verlagen. Heißt ja im Prinzip auch nicht mehr, als dass nochmal eine Person, die sich mit speziellen Themen auskennt, da nochmal drüber liest und sich Sachen anguckt. Und das war mir halt da gerade in dem Kontext wichtig, dass ich nochmal jemanden habe, die sich mit Feminismus, mit Diversität und körperlichen Darstellungen und sowas eben auch auskennt, sich das einfach anguckt, weil das ja auch Thema von einem Comic ist, dass es eben die in so ziemlich allen Erzählungen und in der Geschichte in Mythen diesen männlichen Blickwinkel gab und gibt, der einfach da diese Draufsicht hat aus einer bestimmten Perspektive. Und da ich mit Sicherheit ja auch immer noch drin bin und da eine andere Sichtweise immer nochmal ganz andere Themen aufmacht und man immer irgendwas übersieht, was man vorher nicht bedacht hat. Deswegen, genau, war das auf jeden Fall eine Sache, die ich bei dem Comic machen wollte.
Beim Lesen vom Comic ist uns aufgefallen, dass es halt auch Panels gibt zwischendurch, die einfach durchgestrichen sind. Oder auch, ich glaube, auch ein paar Dialoge, die auch durchgestrichen sind. Warum sind diese Panels da drin?
Also das Konzept bei dem Comic war ja, dass es diese vier unterschiedlichen Leute gibt, die aus ihrer Sicht erzählen. Und dieses unzuverlässige Erzählen, das ist in der Literatur auch sehr oft schon passiert, dass eben wie bei Trainspotting zum Beispiel, dass es eben unterschiedliche Leute gibt und alle haben so ihre eigene Sprache ein bisschen, dass man merkt, jetzt erzählt jemand anders. Und das habe ich versucht in den Comic zu übersetzen, was ein bisschen schwieriger war, aber ich habe es halt versucht durch diese optischen Merkmale und es gibt eben die Farben, die das so ein bisschen abgrenzen und aber eben auch dann manchmal unterschiedliche Art zu sprechen und gerade das mit den durchgestrichenen Geschichten passiert ja bei diesem Typen, der eben auch starke Probleme mit seiner Männlichkeit hat und das immer eher versucht, durch so eine Aggressivität zu lösen. Und manchmal kommen so Gedanken hoch, die er aber verdrängt und versucht nicht aufkommen zu lassen, oder Erinnerungen, die nicht zugelassen werden. Und das ist teilweise durch so ein Durchstreichen oder eben durch so ein bisschen hektischere Linien habe ich versucht darzustellen.
Comiczeichner Max Hillerzeder über Sensitivity Reading und warum es so wichtig ist. Wenn ihr auch jetzt an Poison Paradise interessiert seid, ihr könnt den Comic für 24 Euro unter anderem auf slingershop.de bestellen.
Ultraviolett.
Wir haben hier in der letzten halben Stunde bei unserem Ultraviolett-Mashup mit dem Kunststoff-Comic-Talk über feministische Comics gesprochen, beziehungsweise erstmal über Feminismus in der Comic-Szene und warum wir den brauchen bei dem ganzen Sexismus, der stattfindet. Und jetzt haben wir natürlich auch einige Titel für euch, wo wir sagen müssen, das muss man einfach gelesen haben.
Ja, das ist auch ein bisschen so das Ab der Sendung, bevor wir jetzt dann irgendwann Tschüss sagen. Das ist halt einfach, es gibt einfach Künstlerinnen, es gibt sehr, sehr viele Künstlerinnen, die man einfach gelesen haben muss, aber wir haben für euch einfach unsere Top 5 zusammengefasst.
Unsere feministische Empfehlung.
Als allererstes müsste ich einfach sagen, diese Frau, über die wir jetzt reden, ist einfach, ich glaube nicht, dass sie irgendwas zeichnen kann oder schreiben kann, was ich nicht mag, und zwar Tilly Walden.
Ich kann ihr da nur zustimmen. Sie erschafft eigentlich in ihren Werken, sei es Pirouetten, sei es auf einem Sonnenstrahl, was dieses Jahr durch die Decke gegangen ist. Die schafft wirklich queerfeministische Utopien, ein Safe Space für queere und nicht-binäre Menschen, muss man einfach so sagen.
Ja, und die macht das mit seinem Strich, der einfach so verträumt ist, so leicht, aber dann halt hat sie auch so schwierige Themen, und dieser Clash, beziehungsweise wie sie das einfach in einen runden Comic zusammenbringt, ist einfach großartig.
Es sind oft autobiografische Werke, die sie rausbringt, und was ich immer so an Tilly Walden bewundere und auch an den anderen Künstlerinnen in ihren Werken, ist dieser Umgang mit den Themen wie Homosexualität, das Gefühl zugehören, sich outen zu müssen, zu wollen.
Erwachsen zu werden.
Diese Themen werden wirklich mit sehr viel Respekt behandelt, und auch Jugendlichen, die sie dort in ihren Werken hat, werden auch immer mit Respekt behandelt. Das heißt, wir haben hier keine stumpfen Klischee-Teenager, wie man sie aus irgendeinem Romance-Film kennt, sondern das sind wirklich reale Menschen, um die es dort geht. Und das, finde ich, macht diese Geschichten auf jeden Fall so greifbar.
Eine, die auch sehr autobiografisch schreibt und auch sehr schwierige Themen mit einem sehr leichten Strich verbindet, ist für mich die Mangaka Kabi Nagata. Die hat mit ihrem Manga Meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit einfach so krass eingeschlagen, dass sie jetzt auch so zwei andere Werke herausgebracht hat, wo sie halt mehr über ihren Alltag danach spricht, und das ist einfach, ja, das sind einfach tolle Bücher, die sie da macht, aber wirklich, wirklich, wirklich schwierige Themen. Aber dabei sehen die Figuren aus wie irgendwie aus einem Cartoon.
Die ich gerne vorschlagen möchte, ist Katja Klengel mit
Girlsplaining,
den ich sehr gerne mochte, weil der so ein bisschen angelehnt ist an Sailor Moon, wo man auch sagen muss, eine der vermutlich ersten feministischen Anime-Figuren, die kreiert worden sind, in dem auch schon sehr viel mit Geschlecht und Geschlechtszugehörigkeit gespielt worden ist, und in Girlsplaining sie einfach nochmal aus meiner Generation aufzeigt, wie vor 20 Jahren es eigentlich war, ein Teenager-Mädchen zu sein, was für Absurditäten dort stattgefunden haben und wie es für sie war, dann als Frau zu wachsen, Feministin zu werden, sich hervorzutun und eigentlich so diesen Wunsch zu haben, hätte ich das doch früher vielleicht schon mal gehabt.
Und das Tolle ist, wie sie auch Popkultur damit verbindet, vielleicht auch Popkultur, die nicht an sich feministisch ist, wie zum Beispiel Harry Potter, die verbindet dann Voldemort sehr gut mit der Vulva, und das ist halt, dass Vulva noch ein nicht aussprechbareres Wort ist als Voldemort. Das finde ich auch sehr, sehr schön gemacht in ihrem Girlsplaining. Eine weitere Künstlerin, die sehr stark so das Weibliche in ihren Werken veröffentlicht, ist Liv Strömquist. Die ist, die macht aber eher Sachcomics, würde ich mal so benennen. Die macht einfach Abhandlungen zu Themen und stellt einfach Themen vor auf sehr lustige Art und Weise.
Und auf jeden Fall sehr informativ. Also man lernt auch sehr, sehr viel dazu. Und ich würde auch behaupten, dass Liv Strömquist auch außerhalb der Comic-Szene auch bekannt ist und wahrscheinlich zu den feministischen Comics gehört, der am meisten wahrscheinlich gelesen wird. einfach, weil in einem Maß wahrscheinlich ein bisschen mehr als Autorin gesehen wird als als Comiczeichnerin. Eine weitere super tolle Zeichnerin ist Mariko Tamaki. Die hatte dieses Jahr hier in Deutschland, letztes Jahr das englische Original, den ganz großen Young Adult Hit mit Laura Dean und Wie sie immer wieder mit mir Schluss macht, gelandet. Im Grunde geht es darum, dass ein junges lesbisches Mädchen eine Beziehung führt, eine toxische Beziehung führt und sich versucht, aus dieser Beziehung zu befreien, weil diese Beziehung diese zu dieser, in Anführungszeichen, toxischen Person hat, auch alle anderen Beziehungen um sie herum negativ prägt.
Und Mariko Tamaki, muss man auch betonen, sie hat den Sprung geschafft. Es hört sich vielleicht ein bisschen scheiße an, aber ist halt so, zu den SuperheldInnen-Comics. Sie hat jetzt dieses Jahr, ist bei Panini erschienen, Supergirl. Einfach super. Das ist ein Young Adult Comic, extra dafür gemacht für NeueinsteigerInnen, die halt vielleicht nicht so viel mit der Figur zu tun haben. Das ist auch eine eigenständige Story. Sie hat auch, glaube ich, letztes Jahr ein Harley Quinn-Comic in der gleichen Art rausgebracht. Und sie hat sowieso, ich glaube, Wonder Woman hat sie jetzt gerade geschrieben. Sie hat schon zu X-23, also zu der Klonentochter, was auch immer, von Wolverine sehr viel geschrieben. Und genau, aber auch in dem Zusammenhang von Mariko Tamaki schiebe ich mal auch ein paar andere Leute mal mit rein. Nämlich, sie arbeitet sehr viel mit ihrer Cousine zusammen, Jillian Tamaki. Da haben sie einen wunderschönen Comic gemacht, Ein Sommer am See. Und mit Laura Jean, und wie sie mal wieder Schluss mit mir macht, hat sie mit Valero O'Connell gemacht, die den Comic einfach wunderschön zeichnet.
Das waren so unsere Top 5 KünstlerInnen. Es gibt aber auf jeden Fall viel, viel, viel mehr KünstlerInnen da draußen. Und von diesen 5, ja, war jetzt eine dabei, die vielleicht so langsam in diesen ganz großen bekannten Riegen ankommt. Wir können nur hoffen und das auch unterstützen, dass es mehr wird.
Das war's mit unserer speziellen Sendung von Ultraviolett meets Kunststoff Comic Talk mit mir, Nina Lechthoff.
Und mir, Linda Auhage.
Und als kleinen Rauschmeißer wollten wir euch einfach mal Möglichkeiten aufzählen, wie ihr eure Lieblingscomic-Künstlerinnen und Künstlern oder Autorinnen und Autoren einfach unterstützen könnt.
Und das Wichtigste ist einfach schon mal, kauft nicht bei dem großen Anbieter mit dem großen A. Vermeidet das, damit ist keinem Künstler, keiner Künstlerin irgendwie geholfen. Vermeidet Ketten, was ist manchmal ein bisschen gemütlich, dass man sich Sachen da kostenlos bestellen kann, aber auch da immer guckt lieber, wo könnt ihr die Sachen, die Werke direkt bei den KünstlerInnen bestellen. Die haben oft einen eigenen kleinen Webshop oder es gibt zum Beispiel den Quimby Shop, der ganz viele Webcomics hat und auch viele KünstlerInnen da vertritt.
Genau, und auch wenn ihr aber unbedingt zu einer Buchhandlung wollt, geht zu den kleineren Buchhandlungen. Alles, was eine ISBN-Nummer hat, müsste eigentlich auch von den Buchhandlungen bestellt werden können. Und falls ihr aus Bielefeld kommt, haben wir jetzt gerade jetzt ein paar Buchhandlung-Empfehlungen parat, die schon sogar Comics anbieten.
Ich kann auf jeden Fall Eulenspiegel empfehlen. Da gehe ich immer ganz gerne hin. Die haben wirklich eine tolle, bunte Auswahl an feministischen Comics, Graphic Novels, aber auch viel tolle Literatur und eben, wie gesagt, feministische Comics, wo ich sagen würde, alle wichtigen kriegt man dort.
Ich gehe immer an der Buchhandlung Mondo vorbei und die haben nicht nur ein sehr schönes Schaufenster da parat, sondern auch eine sehr umfangreiche Comic-Ecke. Der Laden ist halt nicht so groß, aber dementsprechend im Verhältnis groß ist diese Comic-Ecke mit Büchern aus dem Jaja-Verlag, Avant-Verlag, also aus diesen kleineren Verlagen.
Und wir hätten auch noch so ein bisschen, also vielleicht so ein Tipp unter der Hand, und zwar ist das der Kronenklauer in Bielefeld. Das ist eigentlich ein Buchladen für Kinder und Jugendliteratur, aber auch die haben immer ganz interessante alternative Kinder- und Jugendcomics, die sich eben aber auch mit feministischen Themen beschäftigen und so eigentlich schon auch den jungen Menschen einen guten Einblick geben, wie das alles mit dem Feminismus funktioniert.
Und falls ihr euch nochmal unsere Top 5 Vorstellungen der Top unserer Top-Künstlerin nochmal anschauen wollt, auf Instagram findet, auf unserem Kanal Herz879 findet ihr noch einen kleinen Post zu dieser Sendung. Außerdem findet ihr die Interviews mit dem Comic-Künstler Max Hillerzeder und der Verlegerin Annette Köhn findet ihr auf unserer Homepage www.radioherz.de.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.